Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer und in der heutigen Folge lernst du, wie sich so ein bisschen die E-Commerce-Strategie über die Jahre verändert hat, worauf du 2020 achten solltest, ein paar Grundregeln, die jeder Geschäftsführer wissen sollte, um seine Zukunftsstrategie abzuchecken. Und ja, wir starten direkt. Also, wie hat sich das E-Commerce verändert seit den letzten Jahren? Man muss so sagen, das Ganze hat angefangen 1990, 1995, Amazon ging auch langsam am Start, wo dann langsam irgendwann jeder begriffen hat, okay, wir brauchen eine Webseite. Daraus ist natürlich so ein riesen Ökosystem entstanden mit Agenturen, die dir Webseiten bauen, auch Jimdo, Baukasten, Wix, Baukasten. Das war so riesen Step 1, das heißt erstmal überhaupt gefunden zu werden in Suchmaschinen. Step 2 war es dann zu sagen, okay, pass mal auf, anscheinend nutzen so viele Leute auch das Internet, um transaktional zu kaufen. Wir brauchen jetzt auch einen eigenen Webshop. Das hat man dann auch gemacht. Und dann ging das so ab 2000 los, dass man dann irgendwann gesagt hat, na ja, jetzt haben wir einen Webshop. Das ist zwar ein nettes Zusatzgeschäft, aber wir müssen das ja eigentlich mit unserem Kerngeschäft koppeln. Also hat man angefangen, Multikanäle aufzubauen. Das heißt, man hat den Webshop beispielsweise mit den Filialen angeschlossen. Das ist aber immer wieder ein wichtiger Hinweis, weil ich war jetzt letzte Woche auch beim Hersteller und auch die sind jetzt erst dabei, im Jahr 2020 mit verschiedenen Displays und so weiter die Filiale mit online zu verbinden. Und da, das meine ich wirklich nicht despektierlich, aber da muss ich halt immer ein bisschen schmunzeln, weil das war 2002, 2004 Standard. Ja, was kam danach? Danach hat man dann angefangen, seinen Webshop zu personalisieren. Das ist so ein bisschen die Mentalität auch hinter About You und Zalando, indem man es schafft, jedem User eine völlig individuelle Startseite zu zeigen mit einem gewissen Teil an transaktionalen Longtail-Käufen, mit einem Teil von Inspiration. Naja, und als man dann gemerkt hat, oh, okay, wir haben da jetzt einen Webshop, wir haben eine gewisse Markenbekanntheit geschaffen, dann hat man angefangen, eigene Marken zu branden. So ein bisschen auch die Götz-Werner-Strategie, komme ich gleich nochmal hinzu, und hat angefangen, seinen Webshop zu öffnen, aller Art Marktplatz mit Dropshipping für Dritthändler oder Dritthersteller. Ja, und jetzt im Jahr 2020 angelangt, sind wir eigentlich an dem Punkt, dass man nur noch eine Plattform baut, das heißt ohne eigenen Warenbestand, sondern wirklich nur die Monetarisierung des Kundenzugangs durch eine perfekte Kuration. Dann gibt es die goldene Regel für Entwickler. Und zwar sagt man, ein Entwickler bringt so durchschnittlich 2 bis 4 Millionen Euro Jahresaußenumsatz. Warum sage ich das? Weil in vielen Branchen, bei vielen Geschäftsführern der Entwickler immer noch als reine IT-Kostenstelle gesehen hat. Und das ist in facto nicht so. Das ist eigentlich im Jahr 2020 nicht mehr ein Kostenfaktor, sondern Teil der primären Wertschöpfung. Also, weiß nicht, Google hat über 10.000 Entwickler derzeit ausgeschrieben. Da kannst du auch gerne mal auf die Google-Seite gehen bei Jobs und mal gucken. Und ich habe mal zum Beispiel About You angeguckt, Zalando, Otto-Gruppe, Lampenwelt, Musik Thomann und überall stimmt diese Regel. Ein Entwickler bringt 2 bis 4 Millionen Euro Jahresumsatz. Beispielsweise Zalando, die haben über 1.800 Entwickler, machen 5 Milliarden, also 2,7 Millionen pro Entwickler. Warum ist das so? Weil ab einer gewissen Größe die Standardsoftware einfach nicht mehr eingesetzt wird, sondern eigene Software. Dann ein ganz wichtiger Punkt, den immer noch viele nicht verstanden haben, und zwar die First-Order-Profitabilität. Viele Geschäftsführer, viele Unternehmen gehen davon aus, wenn ich die berate, ja, wir gehen danach ins Internet, wir bauen einen Webshop und sind mit der ersten Order profitabel. Das ist de facto nicht so. Aufgrund des Wandels, den ich schon mal gesagt habe, ist mittlerweile jeder im Internet. Das heißt, selbst mein Zahnarzt schaltet Google AdWords, mein Dachdecker schaltet PPC, Outbrain, Taboola. Das heißt, durch den kompetitiven Wettbewerb wo jetzt auch jeder kleinste Agentur, jede kleinste Rechtsanwaltskanzlei mittlerweile Google AdWords schaltet, führt das natürlich dazu, dass der Wettbewerb auf diesen Plattformen höher ist. Und da die Aufmerksamkeit aber immer die gleiche ist, geht natürlich der CPA, also der Kosten für Akquise, oder der CPC, der Kosten für einen Klick, extrem nach oben. Also Beispiel, About You oder Zalando, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, die bezahlen für einen neuen Kunden 50 Euro. Und die machen pro Bestellung so durchschnittlich 12 Euro Reingewinn. Das heißt, wenn deren demografische oder psychografische Zielgruppe so 5-mal im Jahr bestellt, sind die erst nach einem Jahr mit dem Kunden profitabel. Bedeutet, dass man aber auch ein Jahr lang den Kunden an Liquidität vorhalten muss. Ne? Und das kommt, weil der Wegezoll durch ja Kundenzugang von zum Beispiel Facebook und Google einfach immer teurer wird. Ne? Als Beispiel, es gibt Lebensversicherer, die bezahlen 70 Euro für einen Klick. Jetzt nicht für einen Verkauf, sondern für einen Klick. Beim Rollator sind das 1,70 Euro. Beim Flachbildschirm sind das, glaube ich, 3,70 Euro. Wenn ich jetzt 100 Leute einkaufen will, muss ich 370 Euro wieder ausgleichen. Das heißt, mindestens eine Conversion von 1 haben. Dann gibt es die goldene Regel: in das, was ich in 5 Jahren an Umsatz machen will, muss ich in den nächsten 5 Jahren investieren. Also wenn ich in 5 Jahren 10 Millionen Euro machen will, ne, muss ich das teilen durch 5 Jahre und jedes Jahr investieren. Alles andere, kann ich euch jetzt schon sagen, wird nicht funktionieren. Also wenn du jetzt davon ausgehst, du willst in 5 Jahren 5 Millionen machen, bist jetzt aber bereit, nur 1 Million zu investieren, wird so gut wie nicht klappen. Dann eine Strategie, die ich extrem interessant finde, ist nämlich, sich den Kundenzugang zu monetarisieren, indem man sich Nischenprodukte raussucht, die keine hohe Brandwahrnehmung haben, um daraus Eigenmarken zu machen. Typisches Beispiel ist DM, habe ich vorhin schon angesprochen, bin absoluter Götz Werner Fan, aber nicht nur wegen Götz Werner, ich finde die Biografie nämlich auch geil, weil dessen Papa hat nicht nur ihn unterrichtet als unternehmerische Ausbildung, sondern auch seinen besten Freund, und das ist übrigens der Alnatura Gründer. Und ein Paradebeispiel dafür, dass man ja über 30-40% des Unternehmens, also der Filialen, auch mit Eigenmarken machen kann. Dann geht ein Riesentrend wieder hin zur Briefpost. Ja, warum das? Ja, wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Jeder buhlt mit Werbung und Aufmerksamkeit mit uns. Wir Menschen sind immer, also die Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer. Aber was zurzeit wieder mehr funktioniert, ist tatsächlich einfach haptische, physische Briefpost, gerade für regionale Unternehmen, weil die Open Rate deutlich höher ist als der Newsletter. Dann, was nicht mehr funktioniert, sind Rabatte. Ich nenne immer dieses Beispiel. Es gibt eine Filialstruktur mit Filialen, die Matratzen verkaufen, und immer wenn man dran vorbeifährt, sieht man da 70%, 80%, 120%. Das funktioniert im Jahr 2020 nicht mehr. Das ist eine Verarsche. Das hat jeder Endverbraucher mittlerweile mitbekommen. Dazu gibt es auch eine sogenannte Studie, nämlich die Pralinen-Studie. Da hat man Folgendes gemacht. Man hat gesagt, 1000 Leute befragt, willst du lieber die Praline für 50 Cent oder für 1 Euro? Da haben über 90% der Leute die Praline für 1 Euro genommen, weil der höhere Preis einfach eine höhere Qualität suggerierte. Hat man das aber umgedreht und hat gesagt, entweder umsonst oder 50 Cent, haben die meisten Leute die kostenfrei genommen. Was bedeutet das? Entweder hast du einen Preis, einen extrem hohen Preis, der eine gewisse Qualität suggeriert, oder du musst dein Produkt extrem preiswert machen. Alles dazwischen funktioniert nicht. Ich bin ja, das wissen viele vielleicht nicht, aber ich bin Dozent für neuronales Verkaufsmarketing, auch manche Neuroscience, Neuromarketing, wie du auch immer das du als Anglizismus verwenden willst. Und da habe ich einen riesen Teil in meinem Buch geschrieben, auch nämlich zum Thema Preisfindung. Denn das Wichtigste ist beim Preis, dass du eine Erwartung schaffst durch zum Beispiel Produktdesign, Produktqualität, Markenbildung und so weiter. Und die Frage ist jetzt nicht, wie teuer ist es, also dieses ökonomische Verhältnis von Grenznutzen und so finde ich völlig Quatsch, sondern die Frage ist immer, den Preis, den ich jetzt im Kopf habe, durch meine Wahrnehmung, ist der Preis jetzt höher oder darunter? Und dann findet eine Kaufentscheidung statt, die dann wirklich auch nicht mehr rational ist. Dann geht ein Trend dahin zur Spitzenpositionierung anstatt von Generalisten. Das erkenne ich auch mal im Freundeskreis. Es gibt den sogenannten Paralyseeffekt oder Jurastudie auch genannt, die besagt, wenn man mehr als 3 Produkte präsentiert bekommt, dauert die Auswahl bis zu 25% länger. Warum ist das so? Deswegen nennt man das Paralyseeffekt, weil wir zu viele Möglichkeiten haben, uns zu entscheiden. Deswegen würde ich Unternehmen auch immer dazu beraten, sich ganz spitz zu positionieren und sein Produktportfolio ganz zu begrenzen, auch wie Steve Jobs das damals gemacht hatte, von 510 Produkten auf 30 reduziert. Dann geht ein Riesentrend hin zum Eye-Tracking, zur mobilen Responsive-Ansicht, zu Bewegbild und Usability. Das hat, glaube ich, aber auch schon jeder mitbekommen. Und den letzten Trend, den ich sehe, ist, dass B2B kommt. Das heißt, jahrelang haben wir eigentlich alles, was B2C gemacht hat, verbraten. Wir kaufen dann Flug.de, Flugrecht-Startups, Miet-Startups, PropTech, InsurTech, FinTech, was es alles so gibt. Und langsam sind wir an den Punkt gekommen, wo das alles ausgelutscht ist und es kommt langsam B2B, Personio, Plattform für den Handel von bestimmten Rohstoffen. Ich rede jetzt auch nicht mehr von der letzten Marketing-Software-Automatisierung, sondern wirklich von rein Kerngeschäften B2B, die gerade digitalisiert werden. Ja, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn du auch am Wochenende dabei bist. Da kommt die erste GAFA-News-Folge. Ich würde mich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und sage dir einen schönen Tag. Dein Tom.